Liebe Geschwister, liebe Freunde, viele von uns sehnen sich ja nach einem Glauben, nach einem Christsein mit mehr Leidenschaft. Christsein kann, das wissen wir alle, je länger und je mehr so wohltemperiert werden. Und dann sehnen wir uns nach mehr Leidenschaft, nach mehr Hingabe. Und wir fragen uns, wie kann das gelingen? Wie kann Leidenschaft entstehen und wie kann sie sich äußern? Das ist ja der Grund, warum wir schon über Monate recht viele Predigten zu diesem Thema haben, auch schon Seminare zu diesem Thema hatten. Und das ist auch verschiedentlich schon gesagt worden, Leidenschaft können wir nicht machen. Leidenschaft kann auch der BGR nicht verordnen, weder durch Seminare noch durch Predigten noch durch Beschlüsse. Es ist unser Gott, der uns letztendlich diese Leidenschaft immer wieder nur schenken kannst. Und ich habe so ein, zwei Sätzchen hin und wieder auch in meiner stillen Zeit, sind etwas ältere Formulierungen, aber sie treffen es, denke ich, sehr gut. Herr, entzünde du mich ganz neu an dir. Herr, entfache du ganz neu dein Feuer in mir. Wenn wir uns ganz neu nach Leidenschaft und nach mehr Leidenschaft sehnen, dann ist das genau das entscheidende Stichwort. Wir sehnen uns nach mehr. Das ist auch nichts Verkehrtes. Und ich kann das, was in den Predigten bisher gesagt wurde, voll und ganz unterschreiben. Und dennoch frage ich mich, und darauf komme ich am Schluss zurück, es ist meine eigene Biografie, ob ein bisschen weniger nicht manchmal mehr gewesen wäre, ob ein bisschen weniger nicht mehr sein könnte. Ich mache jetzt einen recht ungewöhnlichen Schwenk zu einer Thematik, die vielleicht vordergründig gar nicht so viel damit zu tun hat, aber im Grunde genommen doch. Wir erleben das ja auch in unserer Zeit und Welt, dass Anforderungen immer mehr steigen, ja, dass es zu Überforderungen kommt. In unseren Betrieben, so haben wir den Eindruck, wird immer mehr von weniger Personal verlangt. Und für manche wird das dann punktuell, für manche auch permanent zu einer Überforderung. Und Menschen, die einmal gebrannt haben, die voll engagiert und dabei waren, brennen aus. Und das bezeichnen wir ja seit einer gewissen Zeit mit diesem südhessischen Wort Burnout. Keine Angst, ich will jetzt keinen und werde keinen Fachvortrag über Burnout halten. Da gäbe es berufenere Leute auch in diesem Raum. Darum geht es mir nicht, hier einen Fachvortrag zu halten, aber ich habe vor geraumer Zeit im Fokus das Ergebnis einer Studie gefunden und dieses Ergebnis hat mir so einige kleine Lichtchen zum Leuchten gebracht. Ich werde jetzt auch anhand einiger prominenter Personen, die Burnout hatten, das ein bisschen darzustellen versuchen, was das Ergebnis dieser Studie auch war. Die Gretchenfrage, die sich die Forscher gestellt haben, lautete: Warum bricht der eine Kollege unter dem Druck seiner Aufgaben zusammen, während der andere bei gleicher Belastung gesund bleibt? Es erkranken ja nicht alle. Und daraus folgt ja, und da sind sich Psychologen weitgehend einig, nicht allein der Druck, der auf den Menschen lastet, ist die Ursache seiner Krisen. Der Druck allein, die Situation allein macht es nicht, sonst würden ja alle kippen. Also muss es Dinge in uns geben, die das begünstigen, dass es zu solchen Entwicklungen kommt. Ein ganz prominenter Vertreter, der ja Burnout hinter sich hat, ist dieser ehemalige Weltklasse-Skispringer Sven Hannawald. In den 90er Jahren, in den ersten Jahren unseres Jahrtausends, eines der großen Skiasse. Und Anfang 2004 musste sein Management verkünden, ich sage es mal ein bisschen salopp, der Sven Hannawald verschwinde die nächste Zeit von der Bildfläche. der braucht ganz dringend eine Auszeit. Er selbst fasst später, und er tut das auch in einem Interview im Fokus, die Gründe für seinen Burnout wie folgt zusammen. Er sagt, ich war perfektionistisch und ich war zu ehrgeizig. Meine übertriebene Einstellung war einfach in mir drin. Ich konnte nicht abschalten. Ich habe schon direkt nach dem Wettkampf sofort über den nächsten Wettkampf nachgedacht. Mein Problem bestand darin, dass ich mit den Jahren an Motivation verloren habe. Mein Körper wollte nicht mehr. Und was hat er gemacht? Das hat sich über mehrere Jahre gesteigert und ich habe dem dadurch zu begegnen versucht, dass ich mich noch stärker unter Druck gesetzt habe. Und dadurch kippte es dann, dadurch kam der Zusammenbruch. Heute weiß Sven Hannawald, und er rät das auch seinen Seminarteilnehmern, er ist ja unternehmensberatend tätig, je größer das Ziel, desto anstrengender wird das. Und desto wichtiger sind gerade dann die Pausen. Die Lektion, die er weitergibt, besteht darin, dass er sagt, setze dir ein kleineres Ziel, bevor du ein größeres anpackst, und habe Mut zur Pause. Auch in Rolf Rangnick kam ja vor gut 10 Jahren als Trainer von Schalke 04 an diesen Punkt. Und da kann man es in 2 Sätzen zusammenfassen. Er konnte und wollte nicht delegieren. Rudi Assauer, der damalige Manager, hat ja mal scherzhaft gesagt, wenn am liebsten hätte er auch noch den Mannschaftsbus selber gefahren. Und Rolf Rangnick musste lernen und hat gelernt, zu delegieren und sich hin und wieder auch eine Auszeit zu nehmen. Und, was ich bemerkenswert fand, der Artikel sagt auch noch, oft meditiert er. Und weniger erfolgreich ist Rolf Rangnick heute deswegen nicht. Da gibt es einen ganz bekannten Förster, der auch Bestsellerautor ist. Ich habe den bisher nicht gekannt. Der heißt Peter Wohlleben. Der hatte 1200 Hektar Wald zu bewirtschaften und schrieb Bücher, die sich millionenfach verkauften. Bei ihm kann man sagen, er engagierte sich, wo er nur konnte. Und er hat selbst über sich gesagt, ich habe gedacht, ich muss den Wald retten. Genau so ging es einem der größten Propheten des Alten Testamentes, nämlich Elia. Es sollte eigentlich ein Schwerpunkt der Predigt werden, wird es heute nicht, es kommt heute relativ kurz, aber ich hebe mal meine Gedankensplitter mal auf. Jahrelang tritt Elia diesem gottlosen König Ahab und seiner Frau Isebel entgegen und weist ihn auf seinen Götzendienst und die Missstände im Volk Israel hin. Und dann erringt er menschlich gesprochen einen ganz großen Sieg, indem er dieses Gottesurteil auf dem Karmel herbeiführt. Da lässt er diese 450 Baalspropheten antanzen auf der einen Seite, er auf der anderen, und sagt so, jetzt beten wir mal beide zu unserem Gott. Und der sich zu diesem Opfer bekennt, das ist dann wirklich Gott. Das stundenlange Rufen der Baalspropheten nützt nichts. Und am Nachmittag spricht Elia eigentlich nur 2, 3 Sätze, betet nur ganz kurz und Gott gibt sich zu erkennen. Für den Orient damals üblich, nicht ungewöhnlich für unsere heutige Ohren schon, Elia lässt dann die Baalspropheten ergreifen und tötet sie. Und dann lässt ihm die Isebel, die Frau des Königs, ausrichten, die Götter sollen mir dies oder das tun, wenn ich nicht bis morgen Mittag mit dir getan habe, wie du denen getan hast. So eine Morddrohung ist ja kein Pappenstiel, gerade von einer Regentin. Und ich kann gut verstehen, dass Elia jetzt reißaus nimmt. Elia ergreift die Flucht. Und er landet unter einem Wacholderstrauch und sagt dort seinem Gott, so nimm nun Herr meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Lass mich am besten grad sterben, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und dann fragt ihn Gott, Elia, was hast du eigentlich hier zu suchen? Und dann bricht es aus ihm heraus, was wahrscheinlich jahrelang sich in ihm aufgestaut hat. Ich habe geeifert für den Herrn Zebaoth, denn Israel hat einen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine Propheten getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten mir nach dem Leben. Ich habe so ein bisschen den Förster gehört. Ich dachte, ich muss den Wald retten. Ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten mir nach dem Leben. Mein Vorgänger im Amt als Revisor bei der ehemaligen Stadtsparkasse Zweibrücken musste mit 52 oder 53 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand gehen wegen einer psychosomatischen Erkrankung. Hat damals noch keiner verstanden, das waren ja keine Krankheiten, diese psychischen Störungen, auch vor 30, 40 Jahren noch nicht wirklich. Und er war noch entfernt verwandt, ich habe ihn dann mal besucht und dann sagte er zu mir einen ganz entscheidenden Satz, den ich mir gut gemerkt habe für mein Prüferdasein. Werner, ich wollte nicht nur 100-prozentig sein, ich wollte 200-prozentig sein. Und damit und dadurch habe ich mich kaputt gemacht. Habe bis heute Hochachtung vor dieser Einschätzung. Er hat nicht gesagt, die Sparkasse hat mich kaputt gemacht. Er hat auch nicht gesagt, der Kollege X und der Kollege Y sind daran schuld. Nein, dadurch habe ich mich selbst kaputt gemacht. Diesen Satz habe ich mir für meinen Prüferdasein gut gemerkt, dass 100% eigentlich reichen. Uns manchmal vielleicht sogar ein paar weniger tun müssen. Was haben die Forscher dieser Studie jetzt getan? Wir haben am Fluss so vier Muster gebildet. Sie sprechen mit Absicht nicht von Typen, sondern von Mustern und sagten dann, je nachdem, welchem Muster jemand in seinem Verhalten folgt, ist er entweder eher gefährdet oder eher ungefährdet oder kann das sogar unbeschadet überstehen. Ich beschränke mich auf die kurze Darstellung des Musters A wie angestrengt. Und sie sagten, Muster A bezeichnet eine angestrengte Situation, die Bereitschaft, sich zu verausgaben, ist hoch, die Fähigkeit zur inneren Distanzierung gering. Und sagen jetzt weiter, fehlt der Rückhalt von Familie oder Freunden, ist die Burnout-Gefahr groß. Habe ich mir dann gedacht, sogar noch unseren Gott, ne? Und vielleicht vor allen Dingen auch in solchen Situationen. Wer dem Strudel, sagen sie, der Überforderung entkommen will, muss einen Blick auf seine Arbeit oft radikal verändern. Wichtig ist, Kompetenzen, Haltungen und Einstellungen einzuüben, die vor Resignation und Enttäuschung schützen. Wie das in der Forschersprache noch im Einzelnen klingt, überspringen wir jetzt. Ich habe, denke ich, das Wesentliche eben skizziert. Und dann geben Sie einige Tipps, um dem vorzubeugen. Tipps, damit es erst gar nicht zu der wirklichen Erkrankung kommen braucht. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht, ja, auf das meiste könnte man irgendwie auch selber kommen. Ne? Das weiß man sogar irgendwie. Nur wir tun es nicht immer und wir beachten es nicht immer. Das eine, was Sie sagten, die Einstellung zum Job überdenken ist der erste Schritt, einem Ausbrennen vorzubeugen. Relativieren Sie den Stellenwert der Arbeit, lernen Sie zu delegieren. Fragen Sie sich, auch das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, ob Sie nicht zu hohe Ansprüche an sich selbst stellen. Bei meinem Vorgänger war das so, der hat mir mal gesagt, das ging so weit, wenn jemand die Tür reinkam, dass ich von Angst hatte, ich könnte die Frage nicht spontan beantworten, die der mir stellt. Kein Mensch in der ehemaligen Stadtsparkasse hat das von ihm erwartet, aber er von sich. Von daher finde ich diesen Punkt als einer der wichtigsten. Fragen Sie sich, ob Sie zu hohe Ansprüche an sich selbst stellen. Halten Sie sich nicht für unersetzlich, auch das tun ja manche in unseren Betrieben. Analysieren Sie, was genau Sie bei Ihrer Arbeit stresst. Meist sind es nur kleinere Teilbereiche der Arbeit. Und dann machen Sie Mut, so ein paar Strategien zur Stressbewältigung sich zuzulegen und zu erlernen. Und natürlich lassen Sie sich auf Entspannungsübungen ein, etwa Yoga, Meditation und Atemübungen. Ich habe mir dann gedacht, ja, ist ja okay, aber wir als Christen hätten und haben ja sogar noch das Gebet. Das Gebet als Gespräch unseres Herzens mit Gott. Treiben Sie Sport, machen Sie lange Spaziergänge, pflegen Sie Hobbys. Das Dritte und Letzte, was Sie sagen, bitte Einzelkämpfertum vermeiden. Bleiben Sie in Verbindung mit Ihren Kollegen, erzählen Sie Ihrem Partner von Ihren Schwierigkeiten, pflegen Sie Freundschaften. Vielleicht würde ein christlicher Autor auch noch sagen, bleib bitte vor allen Dingen in Verbindung mit deinem Gott. Und erst wenn all das nicht greift, sagen die, wenn die Erkrankung im Grunde schon zu weit fortgeschritten ist, dann bitte auch nicht zu stolz sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Etwas weniger kann mehr sein, das wäre bei all diesen Personen der Fall gewesen. Und das haben die im Rückblick natürlich auch erkannt. Etwas weniger kann mehr sein, auch wenn es um Hingabe, auch wenn es um Leidenschaft geht. Das habe ich selbst genauso vor ein paar Jahrzehnten zu buchstabieren gehabt. Da gab es, wie gesagt, so einen jungen Erwachsenen auf der Bundenbacher Höhe, der wollte es ganz genau wissen. Der butterte so völlig voll rein. Es musste immer etwas laufen. Es war diese herrlich schöne Phase des Rigorismus. Jetzt komme ich. Was kostet die Welt? Jetzt komme ich, jetzt schmeiße ich mal den Laden. Diese herrlich schöne Phase von Anfang bis Ende 20. Und ich sage es gleich, ich bereue diese Phase bis heute nicht. Ich möchte sie auch nicht missen. Aber ich weiß heute, dass es so lebenslang nicht weitergegangen wäre. Und genauso kam es dann ja auch. Der hat sich ausgetobt, dieser Kerl im Beruf, beim Reiterverein, in der Kirchengemeinde, in der Stadtmission. Und nach ein paar Jahren, so mit Ende 20, kam dann Sand ins Getriebe. Am Anfang ein bisschen und dann wurde dieser Sand immer mehr. Und irgendwann hat es ganz stark gequietscht. Immer mehr Kraft war nötig, immer mehr Aufwand war nötig, um dieses Pensum zu bewältigen. Und irgendwann war dieses Pensum nicht mehr ganz zu bewältigen und einiges musste auf der Strecke bleiben. Ich habe damals fast den ganzen Sonntag mit dem Reinhard Schott verbracht. Wir sind so im Wiesbacher und Winterbacher Tal spazieren gegangen, haben dann zwei Stopps auf der Stamper Mühle gemacht, die ja damals ein sehr gutes Speiserestaurant noch war. Ich weiß nicht mehr, worüber wir ansonsten im Einzelnen gesprochen haben. Aber einen weisen Rat hat mir der Reinhard Schott gegeben, indem er mir sagte, so wie du dich in den letzten Jahren investiert hast, und so wie du dich identifiziert hast, das hättest du nicht lebenslang durchgehalten, selbst wenn du es gewollt hättest. Diesen Satz habe ich mir gut gemerkt. Und das durfte ich jetzt mit der Kraft und Hilfe Gottes auch Schritt für Schritt einüben. Ich will gar nicht sagen, dass ich in der Folgezeit unbedingt weniger getan habe. Und wahrscheinlich ist auch die Qualität meiner Produkte gar nicht so sehr gesunken. Aber ich durfte und musste das lernen, es mit ein paar Fasern weniger zu tun. Ich musste lernen, wenn ich mich so ein paar Ticks zurücknehme, mit ein paar Fasern weniger tue, dann ist das bei mir mehr. Leidenschaft, mehr Leidenschaft, ja. Mehr Hingabe, ja. Aber es kann sein, dass das dann besser und problemloser gelingt, wenn manche, die so gestrickt sind wie ich, ein paar Ticks zurückgehen, damit es anschließend wieder gut weiterlaufen kann. Amen. Herr, danke, dass du ein Gott bist, der dieses Leben kennt und versteht. Herr, weil du dieses Leben selbst gelebt hast, auch gelitten hast und vieles durchlitten hast. Herr, danke, dass du deshalb ganz besonders gut weißt, wie es uns geht. Danke für die Phasen, wo es gut läuft und rund läuft. Herr, du kannst, aber danke, dass du vor allen Dingen dein Gott bist, für diese Phasen, wo es gilt. Herr, wo wir dich besonders brauchen. Und lass uns erkennen, dass wir dich alle so sehr brauchen. Herr, du kannst Kraft und da womöglich Kraftzulagen geben. Herr, du kannst aber auch Schritte der Korrektur schenken, so sie nötig sind. Herr, damit es anschließend wieder besser und konfliktfreier in uns weiterlaufen kann. Danke, dass du ein Gott bist für alle Tage und Phasen und Situationen unseres Lebens. Sei deshalb auch heute bei allen, die dich besonders brauchen. Lass uns erkennen, dass wir dich alle so sehr brauchen. Sei mit denen, die in Urlaub sind. Schenk du rechtes Regenerieren an Leib, Seele und Geist. Lass viele zum Nachdenken kommen über sich und vor allen Dingen über dich. Weißt du, die Freizeiten, die abgeschlossen sind, lass auch da im Nachfeld noch viele Impulse reifen und greifen von dir her und zu dir hin. Da wo Freizeiten und Camps jetzt laufen oder noch laufen werden, erlass du segenströmen die Fülle, da wo Kairos über dem Leben von Menschen steht, lass sie durch die Zielgerade gehen. Sei mit allen, die diese Freizeiten leiten und mit allen, die mitarbeiten, gib gerade den Mitarbeiterteams einen reichen Segen von dir. Bitte dich auch für unsere Welt, die im Kleinen und im Großen aus tausend Wunden blutet, weil sie dich nicht kennt. Bitte dich vor allen Dingen für die Kriegs- und Krisengebiete unserer Erde, angefangen von der Ukraine über Syrien und Jemen und Afghanistan etc. Herr, lass du zu deiner Zeit die Waffen schweigen, damit Friede werden kann, Schritt für Schritt. Greif du zu deiner Zeit ein mit einem heiligen, starken Arm. Geh auch mit jedem Einzelnen von uns jetzt in die vor uns liegende Zeit, gib, was wir brauchen aus deiner unendlichen Fülle, täglich neu. Du bist groß, Herr. Halleluja. Amen. Lasst uns weiter beten, wie uns unser Herr und Heiland selbst gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten um den Segen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.